Ja, liebe Geschwister, ich begrüße euch auch heute ganz herzlich zum Gottesdienst und das Thema lautet, das muss jetzt mal gesagt werden. Dieses Thema liegt mir schon seit einigen Tagen ganz tief auf meinem Herzen und ich möchte heute einige Dinge weitergeben, die Gott mir aufs Herz gelegt hat. Ich möchte mit einem Zitat anfangen. Vielfach brauchen die Menschen die Wahrheit am nötigsten, die sie am wenigsten hören wollen. Und ich glaube, gerade in unserer heutigen Zeit, in der jetzigen Zeit, ist dieses Zitat aktueller denn je. Vielfach brauchen die Menschen die Wahrheit am nötigsten, die sie am wenigsten hören wollen. Ich möchte uns eine Bibelstelle vorlesen aus dem Propheten Jeremia, Kapitel 1 und dann sind das die Verse 17 und 19. Du aber gürte deine Hüften, mach dich auf und rede zu ihnen alles, was ich dir gebieten werde. Erschrick nicht vor ihnen, damit ich dich nicht vor ihnen in Schrecken setze. Und ich, siehe, ich mache dich heute zu einer befestigten Stadt und zu einer eisernen Säule und zu einer ehernden Mauer, gegen das ganze Land, sowohl gegen die Könige von Juda als auch seine Obersten, seine Priester und das Volk des Landes. Und sie werden gegen dich kämpfen, dich aber nicht überwältigen, denn ich bin mit dir, spricht der Herr, um dich zu erretten. Was wir in unserer Zeit brauchen, gerade jetzt, sind Männer wie ein Jeremia, die sich nicht einschüchtern lassen, die den Mut haben, nach vorne zu gehen, in die Öffentlichkeit zu gehen und Missstände anzusprechen in der Gesellschaft und auch in der Gemeinde. Und wisst ihr, auch ein Jeremia bei all seinem Mut brauchte diesen Trost und diesen Zuspruch Gottes. Sie werden gegen dich kämpfen, sie werden dich aber nicht überwältigen, denn ich bin mit dir. Und das dürfen auch wir immer wieder erfahren, wenn Gott uns in Situationen hineinschickt, die nicht so einfach sind, dann ist es wichtig, dass wir treu bleiben, dass wir keine Menschenfurcht bekommen, sondern eine gute, gesunde Gottesfurcht haben. Und dieser wichtige Spruch, wer vor Gott kniet, kann vor Menschen stehen, den können wir dann auch wirklich so uns daran festhalten. Und wisst ihr, momentan passieren Dinge hier auf dieser Welt und auch in der Gemeinde, da kann man wirklich denken, wo sind wir eigentlich hingekommen? Und eins möchte ich sagen, gleich an erster Stelle, es ist der Vater der Lüge, der Teufel, laut Johannes 8,44, der diese Welt immer mehr infiziert mit seiner Lüge und mit seinen Intrigen. Wir müssen einfach wissen, dass diese Zeiten immer mehr in diese Richtung gehen. Das sagt uns die Bibel, dass der Mensch sich immer mehr distanziert. Und Gott hat eine unglaubliche Geduld, das wissen wir aus der Schrift, aber irgendwann zieht Gott sich auch zurück. Und das, was wir momentan erleben, ist eine Zeit, wo wir sehen, dass wir immer mehr da hineinkommen, dass der Teufel wirklich hier sein Werk treibt. So wie damals im ersten Buch Mose, Kapitel 3, die Verse 1 bis 7. Ja, so ist der Teufel auch heute unterwegs und erzählt den Menschen so seine Storys. Hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Ja, der Teufel ist auch heute unterwegs und stellt hinter Gottes Ausrufungszeichen seine Fragezeichen. Und er stellt alles in Frage. Ob es die Moral, die Ethik ist, ob es bestimmte Prinzipien sind, auch in der Gemeindearbeit, überall will er mitmischen und stellt dort Fragen. Und letztendlich geht es immer wieder auch darum, dass er uns irgendwie klar machen will, ihr habt viel mehr Potenzial in euch, ihr werdet sein wie Gott. Ja? Und das ist die Ursünde des Menschen, dass er nach immer höheren strebt. Und weil der Mensch zum Ebenbild Gottes geschaffen ist, hat er auch Gott als sein Vorbild. Ja? Nur durch den Sündenfall ist der Mensch größten Wahnsinnig geworden und möchte letztendlich genau das, was der Teufel ihnen hier vorlegt. Er möchte sein wie Gott. Und in dieser Zeit leben wir, dass der Mensch selbst Gott spielt. Wenn wir sehen, was in der Medizin passiert, in der Gentechnik, da gruselt es ein. Ja? Und in anderen Bereichen, wo der Mensch wirklich Gott spielt, wo Leben zerstört wird, ihr wisst, von was ich meine, von was ich spreche, ja, das sind Grausamkeiten, die tagtäglich hier passieren. Und Gott schaut sich das an. Und das, was jetzt passiert, ist das Gericht, was kommt. Ich werde nachher noch einige Dinge mehr dazu sagen. Wisst ihr, das Entscheidende ist wirklich immer, dass wir uns deutlich machen, was auch in 2. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 9 steht, auch für uns, die wir zur Gemeinde des Herrn Jesus gehören, da steht, ihn, dessen Ankunft gemäß der Wirksamkeit des Satans erfolgt, mit jeder Machttat und mit Zeichen und Wundern der Lüge. Und das findet auch immer mehr statt, dass es einen Anschein hat, etwas Gutes zu tun. Und da gibt es Bewegungen innerhalb der Christenheit, wo es um viele Wunder und Zeichen geht, aber nicht überall, wo man von Jesus spricht, ist auch Jesus wirklich gegenwärtig. Und in der Welt genauso, wo man uns Dinge verspricht, auch in der jetzigen Zeit, wo man uns immer wieder irgendwelche Dinge verspricht, und der Teufel nutzt das aus und führt die Leute hinters Licht. Wir wissen aus dem Propheten Daniel, Kapitel 9, Vers 27, da steht, und stark machen wird er, dieser Antichrist, einen Bund für die vielen, eine Woche lang und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Und auf dem Flügel von Gräueln kommt ein Verwüster, bis festgeschlossene Vernichtung über den Verwüster ausgegossen wird. Auch hier ein Scheinfriede wird kommen, von vornherein mit einer hinterlistigen Taktik, ja. Und das ist etwas, was uns alle auch zu schaffen macht in der Welt und auch in der Gemeinde, wird immer mehr gelogen. Wird immer mehr geschauspielert, finden immer mehr Intrigen statt. Wenn wir in die Politik hineinschauen, allein was da passiert, in diesem ganzen Maskenskandal, was da Leute an Gelder verdient haben, Politiker, eigentlich müsste komplett die Leute da abtreten von bestimmten Parteien, die mit C anfangen. Man sucht sich dann irgendwie nur ein, zwei Leute und führende Leute, die sogar zum Kanzler mutieren wollen, sind mitverwickelt und kein Hahn kräht danach, ja. Eine Bananenpolitik hoch 1000. Und diese Intrigen, die werden immer schlimmer. Und das fällt auch uns immer schwieriger, da den Durchblick zu wirken, weil der Teufel nicht umsonst der Diabolus ist, der Durcheinanderbringer. Und wenn wir nicht ganz tief mit dem Herrn Jesus und seinem Wort verbunden sind, dann stehen wir in der großen Gefahr, dass wir irgendwann auch keinen Durchblick mehr haben. In 2. Korinther Kapitel 11, Vers 3 sagt Paulus, ich fürchte, dass, wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, so vielleicht euer Sinn von der Einfalt Christus gegenüber abgewandt und verdorben wird. Und in 2. Korinther 11, Vers 13 und 14, denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die die Gestalt von Aposteln annehmen. Und kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichtes an. Er war ja mal früher Luzifer, ein Engel des Lichtes. Und er weiß sehr gut, diese Rolle zu spielen. Und Gott lässt es zu. Noch lässt Gott es zu. Eines Tages wird auch er in die ewige Nacht gehen, in die ewige Verdammnis. Aber noch ist es nicht so weit. Und er darf noch, obwohl er ein besiegter Feind ist, dass Herr Jesus hat ihn am Kreuz und an der Auferstehung besiegt, dennoch darf er noch wirken bis zu einer gewissen Zeit. Und gerade in der jetzigen Zeit, das sagt die Bibel, gerade bevor der Herr Jesus auch wiederkommen wird, für die Gemeinde, da passieren viele, viele Dinge und auch gerade in der letzten 7 Jahren der Gerichtszeit auf dieser Erde, da wird der Antichrist und der Satan eben halt Hochkonjunktur haben. Und in diesen Prozessen befinden wir uns. Und deswegen ist es für uns ganz wichtig, ja, wie können wir denn den Überblick behalten? Geschwister, und wir dürfen nicht den Fehler machen, uns jetzt mit allen Illuminaten-Geheimnisse beschäftigen. Zu diesem Thema habe ich auch schon was gesagt, sondern wir brauchen die Wahrheit. Und je besser du die Wahrheit kennst, desto leichter entlarvt werden kann die Lüge. Und deswegen müssen wir hin zu Jesus, der die Wahrheit ist. Und wenn wir in der Verbindung mit Jesus und seinem Wort stehen, nur dann haben wir auch die Chance, wirklich vernünftig durch diese Welt und auch durch das Gemeindeleben zu kommen. Das Zweite, was ich besprechen möchte, ist die Freiheit des Menschen. wird Stück für Stück abgeschafft. Die Presse und alle öffentlichen Medien werden immer mehr zensiert und wer sich gegen den Mainstream äußert, wird immer öfter als Verschwörer, Leugner oder Querdenker abserviert. Und ich möchte auch hier nochmal deutlich machen, dass ich auch davon überzeugt bin, dass es diesen Virus gibt. Es gibt Corona hundertprozentig und dieser Virus kann für Menschen mit einer Vorgeschichte gesundheitlich belastet sind, kann das wirklich ganz schlimme Folgen haben bis hin zum Tod. Hundertprozentig. Ja? Und wir wollen auch da Rücksicht nehmen. Hundertprozentig. Aber, und das ist entscheidend, das, was uns so in den Mainstream erzählt wird über diesen Virus, dem kann ich nicht ganz folgen. Und dazu komme ich an den nächsten Punkt. Ich möchte nur sagen, und das ist eine wichtige Sache, dass man alles irgendwo immer mehr kontrolliert. Wenn man das Fernsehen anmacht, ja, also ich bin jetzt nicht so ein großer Fernsehgucker, ich gucke nur bestimmte Sendungen, Tiersendungen oder andere Dinge, sonst gibt es da auch nicht unbedingt gute Sachen da drin. Aber wenn man mal, ich bin ein politisch interessierter Mann, und wenn man die verschiedenen Programme durchschaut, dann ist ja eine Gleichmacherei da, wie es noch nie zuvor in den Medienwelten war. Das erste, zweite RTL, man hat ja das Gefühl, dass einige Leute, die um Merkel herum als Expertenteam aufgebaut sind, dass die geklont sind. Die sind ja fast in jeder Sendung, ja. Und andere Leute, da komme ich auch nachher noch drauf, die hört man gar nicht mehr, die werden mundtot gemacht. Und da, Geschwister, müssen wir aufpassen, dass wir uns dort auch vernünftig informieren und nicht einseitig von bestimmten politischen Richtungen uns Informationen holen. Das ist ganz wichtig, dass wir auch die andere Seite uns anhören und dann selbst abwägen. Aber nur sich berieseln zu lassen von einer Mainstream-Meinung ist ganz gefährlich. Warum sage ich das? Weil die Bibel uns warnt, schon damaliger Zeit gab es einen Nebukadnezar, der eine Riesenstatue gebaut hat. Und da hört mal, was da steht. In Daniel Kapitel 3, die Verse 4 bis 7. Und der Herold rief laut, euch wird befohlen, ihr Völker, Nationen und Sprachen, sobald ihr den Klang des Horns, der Rohrpfeife, der Zither, der Harfe, der Laute, des Dudelsacks und alle Arten von Musik hört, sollt ihr niederfallen und euch vor dem goldenen Bild niederwerfen, das der König Nebukadnezar aufgestellt hat. Wer aber nicht niederfällt und anbetet, der soll sofort in den brennenden Feuerofen geworfen werden. Deshalb, sobald alle Völker, den Klang des Horns, der Rohrpfeife, der Zither, der Harfe, der Laute und alle Arten von Musik hören, fielen alle Völker, Nationen und Sprachen nieder, indem sie sich vor dem goldenen Bild niederwarfen, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte. Wir wissen, dass Schadrach, Meschach und Abednego das nicht gemacht haben. Die wurden ja dann da reingeworfen in den Feuerofen. Aber was war hier Nebukadnezars Gedanke? Alle müssen auf mich hören. Alle in einer Richtung, ja. Und das ist die große Gefahr, diese Einsmacherei. Gott ist ein kreativer Gott und die Vielfalt zeigt sich eben halt auch in der Größe Gottes, in der Natur und auch in der Schöpfung. Und der Teufel möchte genau das zerstören und möchte eine Einheitslinie. Und das ist die große Gefahr, die wir in der Endzeit haben werden, die immer mehr sich in diese Richtung bewegt, dass wir möglichst eine Währung haben, möglichst ein System haben, ja. Und dann sind wir nämlich genau in diese Dinge, was Offenbarung 13 erzählt, das Tier aus dem Meer und das Tier aus der Erde, das, wo der Antichrist dann eben halt genau diese Machenschaften übernehmen wird und dafür sorgen wird, dass das eben halt alles in eine Richtung geht. Und wer da nicht mitspielt, das wissen wir in Offenbarung 13, die Verse 16 bis 18, möchte ich uns kurz mal vorlesen. Und da steht, und es bringt alle dahin, die Kleinen und die Großen und die Reichen und die Armen und die Freien und die Sklaven, dass man ihnen ein Mahlzeichen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn gibt und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Und hier ist Weisheit, wer Verständnis hat, berechne die Zahl des Tieres, denn es ist eines Menschen Zahl und seine Zahl ist 666. Ja, auch hier, es wird eines Tages etwas geben. Ich sage nicht, dass es die jetzige Impfung ist. Das behaupten einige Leute in den Medien und in YouTube und woanders, auch einige gläubige Leute. Soweit würde ich jetzt nicht gehen. Aber was entscheidend ist, und das sehen wir jetzt in den Anfängen. Ich bin nicht der Meinung, dass jetzt unbedingt die Impfung da diesen Chip hat und dass wir dann in Offenbarung 13 vor uns erfüllt haben. Aber was deutlich wird, das sehen wir in dieser Impfung jetzt. Denn geplant ist letztendlich, dass nur noch die Leute, die geimpft sind, überall irgendwo auch hinfahren. Diesen digitalen Impfpass Man kann innerhalb Europas dann nur noch unterwegs sein, wenn man geimpft ist. Und das ist schon eine Art, die in diese Richtung geht. Und später wird es wahrscheinlich noch weiter ausgebreitet, dass nur noch Leute einkaufen können, die geimpft sind. Und es wird immer so weitergehen. Und irgendwann haben wir dann so eine Sache vor uns, wo wir einfach sehen, hier erfüllt sich Offenbarung 13. Nochmal, ich sage nicht, dass es jetzt die Impfung ist, aber es kann so ein Instrument sein. Und wir sehen, dass sowas in dieser Art ganz schnell dazu führt, dass man wirklich nur noch dazugehören kann, wenn man dabei ist, ja, mit diesen Impfungsgeschichten. Und da komme ich zum dritten Punkt. Und ich bin kein Impfgegner, das möchte ich auch sagen, ja. Ich bin kein Impfgegner und ich würde mich auch nicht als Verschwörer bezeichnen und ich bin kein Leugner, das habe ich eben gerade gesagt, dass ich sehr wohl weiß, dass es diesen Coronavirus gibt, dass es sehr wohl auch für bestimmte Menschen hochgradig gefährlich bis zum Tod ist und dass wir meines Erachtens auch für diese gefährdeten Gruppen, das sind zum größten Teil ältere Menschen und Vorerkrankte, dass wir für die auch Wege gehen müssen, dass wir Rücksicht nehmen müssen, da bin ich dabei. Aber, und das ist entscheidend, das Coronavirus wird viel zu gefährlich dargestellt. Zieht man die Sterbestatistiken und das Sterblichkeitsalter im Durchschnitt dazu? Wir befinden uns immer noch, auch jetzt aktueller Stand, liegt so zwischen 81 bis 82 Jahre Durchschnittsalter derjenigen, die versterben. Also das ist in dem ganz normalen Sterbealter, das ist 83 Jahre. Das sind Dinge, da müssen wir einfach mal ganz sauber drauf schauen. Auch die Sterblichkeitsrate ist nicht so, dass man, es werden ja Vergleiche angestellt mit der Pest, den kann ich nur absolut widersprechen, das stimmt in keinster Art und Weise. Es gibt auch dort gute Informationen und gute Quellen. Der Bruder Wolfgang Nestvogel zum Beispiel, der hat eine eigene Website und auf seine Website kann man raufgehen. Unter Bonusmaterial bekommt man sehr, sehr gute wissenschaftliche Daten zu all diesen Dingen, auch diese sogenannten Tests, die gemacht werden. Der Inzidenzwert, der da so jetzt gepriesen wird, wenn man den mathematisch sich betrachtet, das hat ein Bruder auch getan, der selbst vom Fach kommt, ist der größte Schwachsinn. Erstens, je mehr man testet, desto höher wird die Zahl. Und das Zweite ist eben halt auch, dieser Test, dieser PCR-Test selbst ist überhaupt noch kein sicheres Kriterium, selbst wenn es positiv ist, dass man Corona hat. Das hat das RKI schon vor einigen Jahren selbst oder beziehungsweise auch gerade in den letzten anderthalb Jahren deutlich gemacht auf ihrer Website. Und trotzdem vergöttert man fast so den Test, obwohl der überhaupt nicht befugt ist, analysenmäßig in diese Richtung überhaupt zu gehen. Aber es wird uns einfach so verkauft. Und es gibt namenhafte, sag ich mal, Epidemiologen und Virologen, die wirklich weltweiten Ruf hatten als Experten. Unter anderem zum Beispiel der Professor Dr. Bhakti, der ja schon mehrmals sein Statement zu bestimmten Dingen gegeben hat. Ich sage nur eins, 2002 gab es ja das SARS und da war auch schon Herr Drosten dabei. Und Herr Drosten hat die Welt genauso verrückt gemacht wie jetzt im Coronavirus, hat gesagt, wir werden alle sterben, so ungemacht. Das ist ganz, ganz schlimm, ganz gefährlich. Wir brauchen Massenimpfung und was weiß ich nicht. Und der Professor Bhakti hat das ganz entspannt eigentlich eingeschätzt und hat den Virus nicht so gefährlich dargestellt. Wer hatte recht? Ganz klar Dr. Professor Bhakti. 2009 gab es dann die sogenannte Schweinegrippe. Herr Drosten war wieder mit im Boot, hat wieder die Leute verrückt gemacht. Und auch Herr Professor Bhakti war wieder dabei. Herr Professor Bhakti sagte, das ist nicht so gefährlich, wie der Drosten das darstellt. Wer hatte recht? Könnt dreimal raten. Professor Dr. Bhakti. Mit dem Coronavirus genauso. Professor Bhakti hat das genauso deutlich analysiert. Wer ist wem hat man rausgekickt? Professor Bhakti. Und wer ist der Oberguru? Das ist Drosten, Wieler und Lauterbach. Das ist ja jemand, der momentan Status hat, fast schon wie ein Messias. Obwohl dieser Mann von seiner Kompetenz meilenweit entfernt ist von einem Professor Bhakti und selbst von einem Professor Streeck. Der Professor Streeck wurde ja selbst davor noch im Team von Merkel hingestellt als großer Experte. Und dann hat dieser Mann einfach genauso wie Dr. Professor Bhakti nüchtern mal die Zahlen analysiert. Und was ist passiert? Man hat ihn in die Ecke gedrängt und man ist mehr der Meinung, dass er wohl zum Verschwörer- oder Querdenker-Team gehört, was eine Frechheit ist. Dieser Mann hat mit diesen Dingen überhaupt nichts zu tun. Ist ein hochwissenschaftlich aufgestellter Mann, den man mundtot macht, wie auch alle anderen mehrere Leute, die dort wirklich noch vor Corona weltweit hingestellt worden von allen Leuten als große Experten und die haben sich kritisch dazu geäußert und sind durchweg weg. Man hat sogar einigen Leuten die Kanäle gesperrt, ja, ob es Twitter ist oder Facebook oder YouTube. Das ist verrückt, was da passiert, ja. Und da muss man einfach ganz nüchtern drauf gucken. Das hat nichts zu tun mit Querdenkertum oder mit Verschwörer. Das sind einfach Dinge, die sind glasklar, kann man die auch analysieren und recherchieren. Und das Problem ist nur, dass wenn man sich natürlich nur immer von Mainstream und vom ersten und zweiten Programm im Fernsehen und RTL und wie sie alle heißen, die dort ihre Talkshows machen, sind ja immer die gleichen Leute da. Und diese anderen Leute haben ja gar keine Chance. Ja? Und auch das Team, das muss man einfach so sehen. Frau Merkel und ihr Team, die haben nur Ja-Sager da drinne. Und ich glaube, bei so einer Frage, die ja auch wichtig ist, da sollte man auch mal Leute dazu holen, die das anders sehen, ja, und dann gemeinsam nach Lösungen suchen. Aber alle die, ob das Professor Streeck ist, Professor Bakhti und andere wichtige Leute, die wurden von vornherein rausgekickt. Und Merkel und Co. holen sich nur noch die Ja-Sager und Kopfnicker. Übrigens muss ich dazu sagen, meine persönliche Meinung ist es so, der Gesundheitsminister Jens Spahn, der hat seine Wurzeln, sage ich mal, als Banker. Und so ein Mann hat die Leitung eines Gesundheitsministers, ja. Also ich finde schon, da sollte man schon mal hellhörig werden. Ja? Was hat ein Mann, der im Bankwesen zu tun hat, jetzt für große Ahnung als Gesundheitsminister? Da sollte sich doch die Bundesregierung auch mal überlegen, ob da nicht wichtige Positionen besetzt werden sollten von kompetenten Leuten, die selbst eben halt Ärzte sind, die auch eine Erfahrung haben, die auch eine gewisse Lobby haben und die dann eben halt so einen wichtigen Posten übernehmen. Aber es scheint so, dass der Jens Spahn, obwohl er selbst überhaupt kein Mediziner ist, dem wird mehr geglaubt als ein Professor Bakhti, der sich Jahrzehnte deutlich herauskristallisiert hat, dass das ein wirklich richtig anersehnter, klasse Mann ist. Ja? Und da muss man sich schon mal fragen, wie das angehen kann. Ja, die Bibel sagt eben halt, dass es solche Dinge auch auf uns zukommen. Ja? Aber wir müssen wissen, wenn man diese ganzen Dinge, die ich eben benannt habe, mal überblickt, das Sterblichkeitsalter, habe ich eben gesagt, 81 bis 83 Jahre so, die Sterbestatistiken selbst, manche sagen 0,2, manche noch weniger, und die Zahlen sind auch rückgängig, ja, wenn man sieht, wie viele Leute pro Tag sterben. Leider hat man bis heute noch nicht die gesunde und wichtige Unterscheidung gemacht, ob jemand an oder mit Corona stirbt, ja, sondern man wirft die alle in einen Pott. Und selbst da sind die Zahlen rückgängig, ja, wenn man die Statistiken hat. Da hat der Bruder Wolfgang Nestvogel auch im YouTube ein wunderbares Video gegeben zum momentanen Zeitgeist und belegt das auch mit Zahlen. Kann ich euch nur empfehlen, ist hochinteressant. Deswegen bin ich der Meinung, wenn man diese ganzen Dinge zusammensieht, sind die Maßnahmen absolut völlig überzogen. Die stehen in keinem Verhältnis, ja. Es kommen weltweite Nöte in heftigstem Ausmaß auf uns zu. Auch Hungersnöte, wirtschaftliche Nöte, das wissen wir aus der Bibel, besonders auch Matthäus 24, 25, die beiden Kapitel berichten uns davor. Aber man treibt momentan unzählige Menschen in den wirtschaftlichen Ruin, das muss man einfach sehen. Die Menschen gehen massenhaft pleite und die angebliche schnelle Unterstützung, die ist alles andere als schnell. Ja, ich kenne auch viele Leute, die haben in der Selbstständigkeit zu tun und die haben bis heute noch gar nicht richtig Geld bekommen, noch nicht mal die Miete und andere Dinge zu bezahlen, geschweige Mitarbeiter und Löhne. Also da werden Leute wirklich in den Ruin reingetrieben. Und dazu kommen noch all die psychologischen Schäden, die die Menschen bekommen. Die Selbstmordrate steigt astronomisch in die Höhe. Die psychologischen Erkrankungen, dass Leute in den Psychiatrien landen mit Angstzuständen, Panikattacken, Selbstmordgedanken, wird immer schlimmer. Und noch schlimmer sind auch, dass die Kinderpsychologen, zumindest die nicht in den Mainstream dort gekauft sind, ich sage es jetzt mal ein bisschen hart, ja, die schlagen Alarm. Und das wissen die Eltern wahrscheinlich auch selbst, was das mit der Seele der Kinder macht, ja, die ja vom Leben völlig abgeschnitten sind. Und wir als Menschen sind als Sozialwesen geschaffen, miteinander auszukommen. Und man nimmt uns alles weg. Man macht uns im wahrsten Sinne des Wortes mundtot mit dieser bescheuerten Maske. Entschuldigung, dass ich das so sage, aber es ist wissenschaftlich ganz klar bewiesen, dass diese Maske eigentlich so gut wie gar nichts bringt. Das muss man einfach sehen. Das haben ja auch selbst die Leute gesagt, sag ich mal, vom Robert-Koch-Institut. Die wurden ja immer so als die Allheiligen hingestellt. Die haben selbst gesagt, die bringt's nicht. Die haben selbst gesagt, Spahn und Co. haben sich hingestellt und haben gesagt, wenn jemand sagt, die Masken muss man tragen, dann ist das ein Verschwörer. Ja, bitteschön, dann ist die ganze Regierung momentan ein Verschwörungsteam, nach deren Aussage. Und das sind einfach Dinge, die muss man einfach mal im Gesamtzusammenhang so auch mal benennen dürfen. Und es ist auch nicht mehr tragbar, wie ich finde, dass Menschen nicht mehr Abschied voneinander nehmen können. Also da sind Leute verheiratet, 30, 40 Jahre, die Frau ist im Krankenhaus, liegt im Sterben Und durch diese ganzen Corona-Geschichten kann man nicht mehr Abschied nehmen. Man kann nicht mehr dabei sein, ein Mann, seine Frau die Hand halten zum Schluss, mit ihr vielleicht noch beten, sie in den Arm nehmen, sie nochmal zu küssen und all diese Dinge. Versteht ihr, das ist unmenschlich. Und ich wehre mich gegen diese Maßnahmen absolut, weil das ist für mich als Mensch, der auch letztendlich einen Auftrag hat, so sehe ich das zumindest auch, dass wir hier vernünftig als Menschen auch leben können, ist das nicht mehr hinnehmbar. Man darf sich nicht mehr mit den Familienangehörigen treffen. Ja, es wird bestimmt, dass nur noch eine Person da kommen darf aus einem anderen Haushalt. Man darf nicht mehr als komplette Familie auf dem Friedhof bei einer Beerdigung teilnehmen. Ja, wir sind davon auch sehr stark betroffen, weil wir haben natürlich auch eine große Familie und auf unseren Beerdigungen sind auch immer wirklich viele Leute. Ja. Und wenn da die Zahl dezimiert ist auf 20, 30 Leute, dann müssen bei uns weit über 200, 300 Leute zu Hause bleiben. Ja? Das finde ich einfach unmenschlich, dass man noch nicht mal den letzten Weg dort gemeinsam gehen kann. Das sind Dinge, die liegen mir auf dem Herzen. Und die bewegen mich und die verärgern mich auch. Der nächste Punkt wäre etwas, bei all diesen Fakten, die ich eben genannt habe, und ich sage bewusst Fakten, also wenn ihr da wissen wollt, ich kann euch da gerne auch Informationsmaterial zukommen lassen. Wie gesagt, macht euch nicht nur bitte schlau aus dem Mainstream, weil da werdet ihr immer alle eine Richtung haben. Hört euch auch mal andere Experten an, die weltweit wirklich geschätzte Leute sind, die sehen das komplett anders. Und das sind nicht nur ein, zwei Leute, die es dargestellt sind, das sind mittlerweile hunderte von Leuten, die das so sehen. Ja? Ich kann dazu nur sagen, wie kann man so etwas, wie können die Menschen das alles einfach so mit sich machen lassen? Und ich kann, für mich habe ich die Antwort gefunden im 2. Thessalonicher Kapitel 2, die Verse 10 bis 12. Da steht, und mit jedem Betrug der Ungerechtigkeit für die, welche verloren gehen, dafür, dass sie die Liebe der Wahrheit zu ihrer Rettung nicht angenommen haben. Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben. Und da steht Psychikus im Griechischen das Wort, also die Leute kriegen seelisch einen Knacks und sind nicht mehr ganz klar im Kopf, verwirrt. Und genau das findet meines Erachtens gerade auch statt. Die Menschen denken einfach nicht mehr, sie nehmen alles hin, ja, man kann denen alles erzählen. Es ist erschreckend, dass die Menschen das einfach so einfach auch hinnehmen, auch gläubige Menschen übernehmen einfach alles und es ist, da komme ich jetzt zum nächsten Punkt. Aber so die Welt an sich und auch andere, die dort mit zu tun haben, wo ich einfach denke, die Menschheit wird immer irrer. Und das ist für mich 2. Thessalonicher 2. Da sind so viele Widersprüche, ja. Man darf nicht rausgehen an der frischen Luft. Man macht Ausgangssperren, Lockdowns, ja. Man darf es nicht, obwohl ganz klar bewiesen ist, es gibt eine kurze Analyse, sag ich mal, von den Lockdown. Und man weiß zum Beispiel auch, wenn man Schweden dazu nimmt, die ja gar keinen Lockdown hatten, dass die überhaupt nicht mehr Probleme haben als wir, die wir ständig im Lockdown hier sind. Es bringt einfach nichts. Es ist Fakt. Es bringt alles. Das Einzige, was es bringt, ist, die Menschen werden immer kranker, kaputter und die Wirtschaft bricht immer mehr zusammen. Das ist das Einzige, was der Lockdown bringt. Aber alles andere, was dort verheißen wird, stimmt einfach nicht. Und das Nächste ist, dass viele Christen positionieren sich nicht biblisch. Das muss ich auch sagen. Und sehr zu empfehlen ist die biblische Widerlegung des Thesenpapiers Jesus im Mittelpunkt behalten, trotz Corona, von Brüdern aus Frankfurt, nämlich der Bruder Tobias Riemenschneider und der Bruder Peter Schild. Auf unserer Gemeindewebsite findet ihr das gleich auf der Startseite. Das sind 8 Seiten, die sprechen voll aus meinem Herzen, biblisch für mich auch das, so sehe ich das auch, wie die Brüder das sehen. Und ich möchte uns mal so ein paar Dinge mitgeben, wie ich das auch sehe, wie wir uns zu verhalten haben. Gläubige Menschen haben sehr wohl die Missstände anzusprechen, auch gegenüber den staatlichen Leuten. Natürlich ist Staat und Kirche getrennt, das lehrt die Schrift auch, ja. Und deswegen haben wir natürlich auch nicht, sag ich mal, das Gremium eines Bürgermeisters zu übernehmen, das muss der Bürgermeister machen. Wir sollen für ihn beten, aber auch ihnen deutlich sagen, was Gottes Normen sind. Das sollten wir schon, ja. Aber der Bürgermeister, der kann mir als Gemeinde nicht vorschreiben, ob ich singen kann oder ob ich andere Dinge machen kann innerhalb der Gemeinde, mit wie vielen Leuten ich mich versammeln kann. Vor allen Dingen nicht dann, wenn, das ist die entscheidende Frage, wenn dieser Virus nämlich gar nicht so gefährlich ist, wie er dargestellt wird. Und das ist der entscheidende Punkt. Wenn dem wirklich so wäre, dann müssten andere Zahlen dafür da sein. Ja, und dann wären wir natürlich auch bereit, gewisse Einbüßen zu haben. Aber wenn dem nicht so ist, dann muss man dem auch ganz klar mal sagen, dann geht es nicht. Dann ist das keine Rechtfertigung. Und es gibt einige Gläubige, die behaupten, wir als Christen sind hier auf der Erde und wir müssen alles sagen, was der Staat macht. Und das stimmt absolut nicht. Also lest euch das Papier bitte auch durch. Ich kann jetzt nicht alles durchgehen. Ich werde ein paar Punkte beleuchten. Erstens, ein Beweis dafür, dass auch Leute sich auch an Könige und an hohe Gesandte wenden und auch den mit Tacheles, mit der Sünde konfrontieren, ist zum Beispiel, dass Nathan den König David das auch sagt, in 2. Samuel 12. Du bist der Mann, der gesündigt hat. Er hat nicht ein Blatt vom Mund genommen. Ja, er hat nicht gesagt, ja, der König ist das König, ich bin ja sowieso nur sein Prophet und bin sein Mitarbeiter. Nein, nein, klare Kante. Ja, er hat auch den David gesagt, so geht es nicht. Dann Elia konfrontierte den König Ahab mehrmals im 1. König 16, die Verse 29 bis 1. König 17, 1. In 1. König 18 ist das auch nochmal interessant. 1. König 18, Vers 17 und 18, ja, da sagte er eben halt ihnen eine Ansage und Ahab ging Elia entgegen. Und es geschah, als Ahab Elia sah, da sagte Ahab zu ihm, bist du da, der Israel ins Unglück gebracht hat? Und Elia sagte, nicht ich habe Israel ins Unglück gebracht, sondern du und das Haus deines Vaters, indem ihr die Gebote des Herrn verlassen habt und du den Baalim nachgelaufen bist. Ja, und dann auch noch in 1. König 21, die Verse 17 bis 29, wo deutlich wird, dass dem Ahab widersprochen wird. Und der Elia tut durch mit Gottes Hilfe den Ahab dort wirklich die Leviten lesen. Ja, also ganz klare Positionierung. Also alles andere, als da haben wir nicht uns einzumischen. Johannes der Täufer, das kennt ihr doch in der Bibel. In Matthäus 14, die Verse 1 bis 13, ja. Er hat ihnen deutlich gesagt, so geht das nicht, Herodes, wie du lebst, ja. Die Frau, die du dort zur Frau hast, die darfst du nicht heiraten. Das ist Sünde vor Gott, ne. Und diese anderen Brüder, Michael Kotsch und Co. und Wilfried Plock, die ja behauptet haben, wir haben uns da nicht einzumischen, ja, dann hat aber der Johannes der Täufer, ist der hier zu Recht enthauptet worden. Ne? Das war ja dann seine Schuld. Er hätte sich ja nicht den Herodes da einmischen sollen. Also das sind unbiblische Denkweisen und ich bin dankbar für die Schrift dieser Brüder aus Frankfurt, dass sie das auch nochmal klarstellen. Und hier sehen wir auch, Johannes der Täufer musste sogar mit seinem Leben dafür büßen. Aber er hat sich sehr wohl in die politische Sache rein gemischt und hat deutlich gesagt, hier ist Sünde im Spiel, ja, und das haben wir auch als Christen. Daniel konfrontierte den König Nebukadnezar in Daniel Kapitel 4, 24 und sagt ihm deutlich, so geht das nicht, was du machst, ja. Der hat sich da nicht rausgeholt und hat gesagt, ja gut, ich bin gläubig, du bist der Staat, das musst du, ja, so wie die anderen, dass sich alle schön raushalten. Nein, nein, er hat Tacheles geredet. Er hat gesagt, Nebukadnezar, so geht das nicht. Du bist auf einem falschen Weg, Gott wird dich strafen, ja. Du holst das Gericht auf dich. Also ich weiß nicht, wie Brüder darauf kommen, dass wir als Christen diesen Auftrag nicht haben. Verstehe ich nicht. Die Bibel ist voll damit. Alle Propheten konfrontierten die Menschen mit der Sünde. Lest doch mal die ganzen Propheten. Die haben soziale, politische Missstände angesprochen ohne Ende und sind dafür auch fast zu Tode gekommen, ja? Und einige sind umgekommen, ja? Aber die Leute haben sich klar positioniert. Es ist sehr wohl unser Auftrag, in der Gesellschaft hineinzuwirken. Ja, wir sollen allen Menschen die Botschaft bringen, steht in Matthäus 28, 19 und 20. Und jeder, auch die Politiker, jeder soll überall Buße tun, laut Apostelgeschichte 17, 30. Ja, und Paulus trug diese Botschaft auch vor Statthaltern und Könige. Das können wir lesen in Apostelgeschichte 24, Vers 24 und 25 und Apostelgeschichte 26, ja. Vor den Statthalter Felix und dann später, ich glaube Agrippa war es, ja, wo er sich positioniert, ne, und wo er eine klare Rede hält, ja, und wo er ganz klar spricht, wo er auch den ganzen Heilsplan sogar dort erfüllt. Dann könnte man ja auch sagen, ja, der Paulus, da hast du dich ja versündigt, das ist doch nicht dein Auftrag. Du hast doch nur in der Gemeinde zu predigen. Was interessiert dich jetzt der König? Das ist Welt, da haben wir nichts mit zu tun. Ja, dann hat Paulus sich auch hier geehrt, ja, also das sind nicht tragbare Argumente, die da kommen von gewissen Brüdern, wo ich einfach sagen muss, das kann ich nicht so stehen lassen. Ja, der Staat, das muss man einfach auch sehen, der tritt Gottes Ansprüche auf Moral und Ethik immer brutaler mit Füßen. Das sage ich hier ganz frei und offen so raus. Wenn wir uns einfach mal sehen, was passiert auf Moral und ethischen Bereich in diesem Staat, ja, ich sage nur, Gender lässt grüßen, was da alles praktiziert wird, was das für ein Unfug ist, ja, was da gemacht wird. Aber man stellt Gottes heiliges Programm, der Ehe auch, völlig auf den Kopf, der Erziehung, der Moral, ja, der Pädagogik, alles wird mit Füßen getreten, ja. Und in Jesaja 5,20 steht dazu treffend ein Vers. Wehe denen, die das Böse gut nennen und das Gute böse, die Finsternis zu Licht machen und Licht zu Finsternis, die Bitteres zu Süßen machen und Süßes zu Bitteren,
Wehe ihn.
Ja, wehe ihn, sagt die Bibel. Und das wird gemacht, ja. Es wird uns verkauft. Genau das ist der Anspruch des Menschen, was er braucht. Ja, das ist die Freiheit und die Würde des Menschen. Gar nichts ist es. Der Mensch geht in den Ruin. Der Mensch holt sich durch diesen ganzen Gender-Ideologien das Gericht Gottes auf sich. Das ist Fakt. Und das Schlimme ist, dass Christen sich raushalten und so sich verhalten, das ist nicht unser Gebiet. Ja, dann haben die ganzen Propheten und all die Männer, die ich eben genannt habe, Daniel und auch Paulus und Johannes der Täufer, dann haben sie sich versündigt. Dann haben sie sich falsch verhalten gegenüber Römer 13. Was ist das für eine falsche Bibelauslegung, was da manche Leute von sich geben? Ja, und natürlich, wir sollen der Stadt Bestes suchen. Und dazu gehört aber auch, dass wir den staatlichen Mächten verhelfen, biblische Normen einzuhalten, da sonst Verfall und Gericht eintritt. Wir sollen das Licht und das Salz der Erde sein. Jeremia 29,7. Suchet der Stadt Bestes. Ja, und wenn ich, ist das das Beste, wenn die ganzen moralischen, ethischen Dinge mit Füßen getreten werden? Ja, und dass ich einfach sage, das ist kein Problem, die Stadt Hamburg und Deutschland wird gesegnet. Ja, ihr könnt zwar Gottes Gebote ruhig mit Füßen treten, ja, aber es ist überhaupt kein Problem. Ja, wir sollen doch für den Staat beten. Natürlich sollen wir beten, das ist na klar, ja, das sollen wir. Wir sollen beten, aber wir sollen auch Licht und Salz sein. Und Salz ist etwas Bewahrendes. Das heißt, ich muss ein Gegenpool haben gegen diesen unbiblischen und letztendlich dem Gericht verfallenen Dingen entgegenwirken, indem wir einen Bußaufruf machen. Das brauchen wir, ja? Mutige Männer und Frauen, die nicht mehr schweigen. Wir haben lange genug geschwiegen. Wir müssen jetzt einfach aufstehen als Geschwister und müssen klar uns positionieren, ja? Und ich glaube nämlich, dass viele Leute davor Angst haben, weil sie vielleicht Probleme kommen, bis hin zur Verfolgung oder vielleicht sogar, dass man einen umbringt. Ich bin kein Märtyrer. Ich stehe für mich auch nicht gerade. Ich weiß nicht, wenn vor mir einer steht mit einer gezogenen Kalaschnikow und sagt, bist du immer noch der Meinung, dass der Gender nicht gut ist? Ich knall dich ab. Ob ich dann sagen würde, das ist keine Ideologie, die der Herr will und sie steht unter dem Fluch. Ja? Aber ich bete dafür, dass der Herr mir die Kraft gibt. Und ich möchte mit seiner Hilfe nicht schweigen, sondern das klar benennen. Und eins zum Schluss auch nochmal, einige Christen machen sich das so ein bisschen gemütlich, ja, und sagen, Mensch, wir haben doch unser Zoom, treffen uns doch hier, Geschwister. Zoom und alles, was dazugehört, Skype, diese ganzen Medien. Ich bin Gott dankbar, dass wir zumindest uns hier noch kommunizieren können. Aber das ersetzt doch bitteschön nicht das Treffen gemeinsam vor Ort, so wie es die Bibel sagt, dass wir uns einen heiligen Kuss geben, so wie es oft in der Bibel steht, uns umarmen können, ja, wo der Leib des Herrn zusammenkommt und nicht hier wie jetzt überall zersplittert, sondern wo wir wirklich gemeinsam vor Ort sind, ja, und den Herrn verherrlichen. Ich möchte das als Warnung geben. Wir sollten uns nicht mit Online-Treffen anfreunden. Und da sehe ich eine große Gefahr, dass Leute sagen, ach du, weißt du, da kann ich meine Lockenwickler ja nochmal drauf auflassen. Ich kann ja ein bisschen länger schlafen. Ich brauche mich auch nicht groß anzuziehen. Ich kann meinen Joggenanzug anhaben. Ich kann nebenbei vielleicht noch eine Cola trinken. Ich kann meine Gartenarbeit machen. Ich höre die Botschaft. Leute, das sind Dinge, wo ich glaube, auch wo unsere Gemeinde ein Problem hat. Und da sollten wir wirklich uns prüfen, ob wir dort wirklich uns anfreunden sollten, sondern wir sollten wirklich dafür beten, dass es so schnell wie möglich wieder vor Ort weitergeht. Und hätte ich eigene Räume, hätte ich ganz anders reagiert. Ja, wir sind leider eben halt gebunden, dadurch, dass wir eben halt in einer Aula angemietet sind. Aber ich freue mich, dass es auch noch Brüder und Schwestern gibt, die sich da nicht einschüchtern lassen und die Gottesdienste vor Ort feiern. Das finde ich großartig, dass da dass, wie gesagt, die Menschen das auch so machen. Ja? Da muss ich ganz ehrlich sagen, da danke ich meinen Herrn. Ja, das nächste ist, das Gericht fängt am Haus Gottes an. Das erleben wir gerade auch. Im ersten Petrusbrief, Kapitel 4, Vers 17, da steht dieser Satz, der aktuell ist, denn die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfange beim Haus Gottes. Ja, und das fängt momentan an. Und wir sehen das, dass Gemeinden auch zerbrechen, ja. Und es ist traurig zu sehen, dass Leute, die 40, 50, 60 Jahre in der Nachfolge sind, plötzlich da merkwürdige Einstellungen bekommen und alles mitmachen, was der Staat sagt, ne. Es geht so weit, dass sogar Leute da irgendwie schon in Gebetsversammlungen dafür dankbar sind, dass alle Gemeinden wie eine gehorsame Herde Merkel und Co. folgt, ja. Leute, 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 was ist da passiert? Wer ist denn der gute Hirte? Ist der gute Hirte jetzt neuerdings Frau Merkel und die Bundesregierung oder unser Bürgermeister? Bei allem Respekt, für die sollen wir beten, dass sie den Herrn kennenlernen. Aber unser Hirte ist der Herr Jesus Christus, ja? Und wir sollen nach seinen Regeln und nach seinen Maßstäben uns versammeln und auch Gottesdienste feiern. Aber das ist jetzt momentan meines Erachtens auch etwas, wo Gott die Spreu vom Weizen trennt. Ja, man kann 50 Jahre in der Nachfolge sein. Man kann John MacArthur, William MacDonald und andere gesegnete Roger Liby Bibellehrer lesen. Ja, man kann so einen Kopf und alles möglich haben voll Wissen. Ja, das alles bewahrt mich nicht davor, dass ich mich anpasse der Welt und ein Verleugner des Herrn Jesus werde. Ja, und das ist eine Schande, sage ich ganz offen, was momentan passiert in vielen Gemeinden. Ja, und die einfach resignieren. Ja, und die nicht sehen, dass die Leute kaputt gehen. Wie viel Christen zerbrechen unter diesen ganzen Maßnahmen. Ja, und ich werde mich auf jeden Fall nicht darunter beugen, irgendwo jemand aufzusuchen, wenn er ein Gebet braucht. Ja. Das sind doch einfach Verrücktheiten. Wo wollen wir uns da hinbegeben? Ja? Da sollen wir einfach gucken, dass wir da einfach auch sehen. Aber es ist auch an der Zeit, dass Gott offenbart, was bei uns los ist. Ja, und jetzt möchte ich ein Wort auch noch geben. Gerade ältere Menschen sollten sich des Sterbens gewiss sein. Und das sage ich mit allem Respekt. Ihr wisst, wie ich gerade zu älteren Menschen stehe. Ich habe in meinem Leben sehr viel gelernt und lerne immer noch von älteren Menschen. Und ich bin Gott dankbar und ich habe ältere Menschen sehr lieb. Und ich habe sehr, sehr viel gelernt von diesen älteren Menschen. Aber was ich momentan sehe, da kriege ich ein bisschen Probleme. Nicht bei allen, Gott sei Dank, aber bei vielen leider ist es so. Ich lese uns mal Psalm 90, Vers 10 bis 12 vor. Die Tage unserer Jahre sind 70 Jahre und wenn in Kraft 80 Jahre. Und ihr Stolz ist Mühe und Nichtigkeit, denn schnell eilt es vorüber und wir fliegen dahin. Wer erkennt die Stärke deines Zorns und deines Grimmens, wie es der Furcht vor dir entspricht? So lehre uns denn zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Das sagt Mose. Geschwister, und hier steht 70, maximal 80, alles andere ist Gnade. Und es gibt heutzutage Leute in Gemeinden, die sind jenseits der 80, ja, und die haben so fürchterliche Angst, sich infizieren zu können. Versteht mich nicht verkehrt. Wir sollen die alten Leute schützen und wir wollen hier keine Märtyrer spielen. Versteht mich bitte nicht verkehrt. Ja? Aber dass ein Mensch, der auf die 70 zugeht und 30, 40 Jahre in der Nachfolge des Herrn steht, der sollte sich doch auch mal als Christ die Frage stellen, ich müsste mich eigentlich mal bereiten, meinen Herrn zu begegnen. Ja? Und ich muss das mal so brutal sagen, ich habe das Gefühl, bei einigen auch älteren Geschwistern, dass der Himmel grausam sein muss. Es muss fürchterlich sein. Ja, es gibt ja eine Stelle in der Bibel, vielleicht missverstehen die Geschwister das auch so. Ich möchte jetzt nicht sarkastisch wirken. Es ist fürchterlich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Aber das zählt für unerrettete, Ungläubige. Ja? In meiner Bibel steht, dass der Herr sagt, komm her, du treuer Diener. Ja? Wenn wir dort klar zu ihm stehen, dass er uns empfängt. Und Geschwister, ich habe das letztens auch bekommen, da hat über 90-jährige Schwester, die hat da Angst gehabt zu sterben, wollte sich impfen lassen. Bitte betet für sie. Und ich habe gesagt, ich bete nicht dafür. Ich bete dafür, dass diese Schwester endlich bereit wird, sich vorzubereiten auf die Begegnung mit dem Herrn Jesus. Ja? Und das ist traurig. Und ihr älteren Geschwister, das muss ich euch heute auch ein bisschen härter sagen, aber seid euch mal wieder neu bewusst, ihr habt eine gewaltige Verantwortung für die jüngere Generation. Ja, wenn ihr immer erzählt, der Herr Jesus, das Schönste kommt noch, da komme ich nämlich jetzt gleich dazu. Wenn das wirklich stimmt, dann lebt es auch. Ja, aber tut das auch wirklich mit Überzeugung. Ja, und gibt nicht den jungen Leuten irgendwie das Gefühl, das muss ja fürchterlich sein zu sterben und beim Herrn zu sein. Ja, bitte seid euch das neu bewusst und vielleicht müsst auch ihr neu Buße tun und euch vor dem Herrn beugen, dass euch das nicht neu passiert, dass ihr in diesem Ding euch verrennt. Und ich möchte nämlich jetzt wirklich zu dem Punkt kommen, glauben wir wirklich, dass das Schönste noch kommt? Ja, sagen wir natürlich, ja, mit den Lippen. Aber ist das wirklich so? Paulus sagt einmal in Philipper 1, 21 bis 23, denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleisch mein Los ist, dann bedeutet das für mich Frucht der Arbeit und dann weiß ich nicht, was ich erwählen soll. Ich werde von beiden bedrängt. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn es ist weit besser. Das Bleiben im Fleisch aber ist nötiger um euretwillen. Also was war Paulus? War der lebensmüde? Hat er Depression gehabt? Nein! Alles andere, es war ein lebensfreundlicher Mensch. Aber er wusste, wenn ich gehe, dann gehe ich zum Herrn und es ist besser, bei ihm zu sein. Das ist die Botschaft der Bibel. Und wenn wir Christen sind, dann haben wir uns daran zu orientieren. Ja? und uns nicht zu klammern an das kleine, erbärmliche Leben, 70, 80, 90 und selbst wenn es 100 Jahre ist, ja, ist doch eine Kleinigkeit. Und da müssen wir neu auch aufwachen. Ja? Jesus sagt doch in Johannes 14 etwas Interessantes. Was sagt denn unser Herr? In Johannes 14, Vers 1 bis 3. Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, dann glaubt auch an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und ich werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Der Herr sehnt sich doch danach. Ja? Hast du denn keine Sehnsucht? In Johannes 17, Vers 24 sagt der Jesus, Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin. Warum? Damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Vater, ich will, sagt er. Ja? Und wenn deine Beziehung zu Jesus stimmt, dann solltest du auch dieses haben. Ja? Dieses Ja, Herr, ich will. Dann kommt nämlich das zum Zug, was in der letzten Buch der Bibel steht, in Offenbarung 22, 17. Und der Geist und die Braut sagen, komm, Maranatha. Und wer es hört, spreche, komm, Maranatha, wieder. Und wen dürstet, der komme. Und wer da will, nehme das Wasser des Lebens sonst. Glauben wir das wirklich, dass das Schönste noch kommt? Und das Vorletzte. Nutze ich die Zeit, die mir noch bleibt. Nutze ich die Zeit. In Offenbarung 22, 11 bis 15 steht, wer Unrecht tut, tue noch Unrecht, und der Unreine verunreinige sich noch, und der Gerechte übe noch Gerechtigkeit, und der Heilige heilige sich noch. Siehe, ich komme bald, um mein Lohn mit mir, um einen jeden zu vergelten, wie sein Werk ist. Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Glückselig, die ihr Kleider gewaschen, damit sie ein Anrecht am Baum des Lebens haben und durch die Tore in die Stadt hineingehen. Draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Nutze ich die Zeit, um mein Leben zu heiligen, dass ich mein Leben heilige vor dem Herrn, ja? Dass ich sage, Herr Jesus, schau dir mein Leben an. Was gefällt dir in meinem Leben nicht? Und gib mir die Kraft und den Mut, alles zu verbannen aus meinem Herzen und meinem Leben, was dir im Wege steht. Damit nichts zwischen uns steht, wenn ich vor dir stehe. Das sollte unsere Antwort sein. Und dass wir evangelisieren. Jeder an seinem Platz, wie mein Bruder Barry im Gebet gesagt hat. Nicht nur Bruder Geto und andere Missionare sollen das tun. Jeder Christ ist dazu berufen, in dieser Welt die Botschaft zu bringen. Markus 16, 15, da steht, und er sprach zu ihnen, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Geschwister, ist das so? Nutzen wir diese Zeit, gehen wir auf die Straßen, dieses Straßenteam, das wir haben in unserer Gemeinde. Diese Dienste sollten wir jetzt noch effektiver machen und noch mehr unterwegs sein und den Herrn groß zu machen und uns nicht zu verkrampfen und festzuhalten an irgendwelchen Dinge, die da die Pandemie uns erzählen will. Und wisst ihr, das Schlimme ist, das möchte ich zum Schluss auch nochmal sagen, dass viele sehnsüchtig, anstatt auf den Herrn Jesus zu warten, auf die Impfung warten, auch manche Christen, ja. Und da ist natürlich auch nochmal ein Teil, ob man sich das sind ja immer mehr Todesfälle, ja. Auch das hat der Bruder Bhakti, ich weiß nicht, ob er Christ ist, aber der Professor Bhakti hat das gesagt, dass gerade dieses AstraZeneca, dass das schwere Blutgerinnsel hervorruft. Und es sterben immer mehr Leute daran, ja. Und anstatt das zu stoppen, dann macht man einfach immer weiter, dosiert da andere Altersgruppen, aber es ist nicht mehr verantwortlich, ja. Und manche betteln förmlich an diesen Stoff, der überhaupt nicht richtig erprobt ist und wo es noch überhaupt nicht, keiner von uns weiß, was in 5, 6, 7, 8 Jahren für Nebenwirkungen kommen kann. Geschwister, ihr sollt euch nicht an irgendeinen Impfstoff da klammern, ja. Ob der gut ist oder nicht, das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Ich glaube eher, dass er nicht so gut ist, ja. Aber wisst ihr, wir sollen uns an Jesus klammern. Und das Letzte, freue ich mich auf die Wiederkunft des Herrn. Kann ich wirklich sagen, wenn jemand den Herrn nicht liebt hat, der sei verflucht, Maranatha, sagt Paulus, ja. Wer den Herrn nicht liebt hat, der sei verflucht. Und dann sagt er, Maranatha, komm. Und eben gerade haben wir gesagt, der Geist und die Braut sagen, komm. Das sind die Dinge, die ich mal sagen musste, die mir auf dem Herzen lagen, Geschwister. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, das ist mein Gebet, dass wir uns nicht verrückt machen lassen von irgendwelchen Dingen, die uns da die Regierung sagen will und wert, sondern dass wir draufschauen auf unserem Herrn Jesus und uns an ihn binden und nicht an irgendetwas anderes. Ja? Suche Jesus und sein Licht. Alles andere hilft dir nicht. Amen.